Hallo zusammen. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet, die Podcast-Inhalte weiter zu verbreiten. Und das könnt ihr machen, indem ihr den Podcast bzw. die Folgen kommentiert, bewertet, indem ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und gerne auch die Inhalte teilt. Das Gleiche gilt übrigens auch für meinen YouTube-Kanal. Das ist Hundeschule Püster, aber das verlinke ich auch immer noch mal unter jeder Folge. Dort könnt ihr uns dann beim Reden zusehen. Es sind also die gleichen Inhalte. Die lade ich dann eben nur dort hoch. Und es wäre auch super, wenn ihr vielleicht dort auch meinen Kanal abonnieren würdet und lasst auch super gerne einen Kommentar dann da. Ja, ich danke euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ciao! Hallo, liebe Tine. Hi.
Hallo, Anja.
Tine, ich freue mich total, dass du da bist. Ich glaube, heute sogar schon zum dritten Mal. Und bevor wir loslegen, würde ich, also auch mit dem Thema loslegen, würde ich mir wünschen, dass du dich kurz vorstellst für alle, die dich noch nicht kennen. Okay?
Sehr gern. Ich bin die Tine. Ich bin Trainerin, Hundetrainerin in Regensburg und online. Ich habe mich in den letzten Jahren auf das Thema Trennungsstress spezialisiert. Darüber sprechen wir ja heute auch. Ja. Ansonsten mache ich auch noch so ein paar andere Themen. Hundebegegnungen hat sich irgendwie so ein bisschen gehalten. Damit habe ich mal angefangen. Mache ich auch heute noch sehr gern. Das sind so die Vor-Ort-Trainings, die ich meistens hier auch noch in Regensburg direkt mache. Denn Trennungsstress trainiert man ja mittlerweile komplett online, weil sich das einfach sehr bewährt hat und viel besser auch funktioniert. Und ich wähle im Bereich Trennungsstress den Ansatz der systematischen Desensibilisierung. Das heißt, wir haben da mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten, dieses Thema zu bearbeiten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das im deutschsprachigen Raum jetzt langsam auch verbreitet, diese Herangehensweise. Und ich bin auch super froh, dass du das jetzt schon im Bezug auf Welpen auch angehen möchtest. Weil das ist natürlich perfekt, wenn die Hundemenschen schon in der Zeit anfangen, dieses Thema auch im Blick zu behalten. Denn es ist einfach super wichtig für das Wohlbefinden der Hunde. Das wissen wir mittlerweile. Das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten so ergeben. Auch dadurch, dass wir es heute durch Kameras und so einfach viel besser sehen, wie schlimm das wirklich für die Hunde ist. Und es ist einfach mein Lieblingsthema. Ich freue mich, dass wir da heute drüber sprechen.
Ja, ich merke das schon, weil ich dachte mal, oh, jetzt muss ich aber gleich mal starten mit meinem Intro. Ja, aber ich danke dir. Ich finde das auch total schön, dass du quasi die Expertin in meinen Augen für Trennungsstress bist. Und deshalb freue ich mich mega, dass du wirklich heute da bist. Und dieser Podcast findet ja im Rahmen meines Welpenprojektes statt. Also ich habe mir überlegt, dass ich so in diesem Welpenprojekt alle wichtigen Themen rund um Welpen aufgreifen möchte. Und heute, ja, wir haben uns überlegt, welchen Titel können wir wählen? Und wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze unter der Perspektive zu besprechen, wie kann man denn überhaupt Trennungsstress beim Welpen vermeiden? Also das, wahrscheinlich hast du das auch. Zu mir kommen relativ viele Kundinnen und fragen mich ja, Anja, wie kann ich meinem Welpen denn das Alleinebleiben beibringen? So, ne? Aber das hat sich der Titel nicht so ganz angeboten. So, und bevor wir jetzt loslegen, gebe ich dem Ganzen einen kleinen theoretischen Rahmen. Ich lese nämlich ein kleines Intro vor, das lese ich in jedem Podcast vor, wo es sich um die Welpen dreht. Jetzt muss ich es nur noch finden. Moment. Da ist es. Ich lege mal los, ganz kurz. Jeder Lebensabschnitt hat eine Funktion, die mit Verhalten einhergeht. Das Wissen über diese Entwicklungsabschnitte, deren Funktion und das zu erwartende Verhalten ist wichtig, um Konflikten vorzubeugen, das Verhalten des Hundes ideologiefrei einordnen zu können und den Hund so optimal zu unterstützen. Die einzelnen Entwicklungsabschnitte sind fließend und je nach Rasse und Individuum individuell einzuschätzen. Die Welpenzeit endet per Definition spätestens mit der 16. Lebenswoche und dem Beginn des Zahnwechsels. Und bei diesem Intro hat der liebe Gerd Schreiber ein bisschen unterstützt. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Danke dir, Gerd. Okay, Tine, sollen wir loslegen?
Also, sehr gern.
Ja, okay. Das Erste, was ich mir so aufgeschrieben habe, aber also das sind jetzt einfach nur so lockere Gedanken, kann man Welpen einfach so alleine lassen? So, einfach mal so als Intro, als Einsteiger.
Also alle, die diesen Podcast jetzt hören, die wissen schon, dass die Antwort darauf nein ist,
Ja.
aber trotzdem ist es natürlich noch weit verbreitet, dass man denkt, ich nehme mir 1, 2 Wochen Urlaub, wenn der Welpe einzieht, und dann steigere ich da irgendwie langsam die Zeit und dann kann ich ab Woche 3 irgendwie wieder voll arbeiten gehen oder so. Und das geht natürlich nicht. Also, wir müssen einfach davon ausgehen, dass der Welpe, wenn er einzieht, erstens mal gerade eine riesengroße Trennung hinter sich hat von seiner Familie, nachdem er wirklich rund um die Uhr in Körperkontakt mit seinen Geschwistern war und mit der Mutter. Und dann auch noch dieses Eingewöhnen im neuen Zuhause, das braucht Zeit, das Ankommen, das Eingewöhnen, das Sicherheit gewinnen, das Bindung zum Menschen aufbauen und dann eben auch lernen, ich brauche nicht die ganze Zeit meinen jetzt gerade noch neuen Menschen um mich herum, damit ich mich wohlfühle. Ich kann lernen, mich selber um mein Wohlbefinden zu kümmern. Und man merkt schon an dieser Formulierung, sich um sich selber kümmern. Ein Welpe ist ein Baby, ne? Also da die Kompetenz zu erwerben, sich um sich selber zu kümmern, das braucht Zeit. Da muss eine gewisse Entwicklung stattfinden. Rein anatomisch, körperlich bei dem Welpen müssen sich Sachen entwickeln und auch im Zusammenleben mit dem Menschen müssen sich Sachen entwickeln und da können Sachen gestärkt werden, um dann später sich selbst um sein eigenes Wohlbefinden kümmern zu können.
Okay, das heißt, wir gehen davon aus oder wir müssen davon ausgehen, dass Welpen per Definition, wenn wir jetzt sagen bis zur 16. Lebenswoche, aber sicherlich auch Junghunde noch darüber hinaus, von ihrem Entwicklungsstand her eigentlich gar nicht alleine bleiben können, weil es so gar nicht angelegt ist. Ist das richtig?
Ja, ich kann ja vielleicht gleich mal mich ganz unbeliebt machen hier von Anfang an
Sehr
und kann
gerne.
sagen, rechnet mal lieber so ein halbes Jahr ein, bis ihr wirklich davon ausgehen könnt, dass ein Durchschnittshund dann wirklich entspannt allein bleiben kann für einen längeren Zeitraum über mehrere Stunden hinweg. Das ist vielleicht realistisch gedacht. Also um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, ich weiß, das ist sehr lange und ich weiß, dass viele sich dann fragen, na, wie soll das denn gehen? So, ne? Ich muss ja arbeiten gehen, der Hund muss irgendwas essen. Die Kosten für Tierärztinnen sind sehr hoch, aber man muss das so einberechnen und es gibt natürlich Möglichkeiten, da auch ein bisschen drumherum zu tricksen, ne? So ein paar Managementmöglichkeiten, aber das sollte man einberechnen für diese ganze Reise, was der Welpe, der Junghund alles lernen sollte, können sollte, bis er dann wirklich entspannt allein bleiben kann.
Ja, also ich finde ja gar nicht, dass du dich damit unbeliebt machst und ich finde ja sogar ein halbes Jahr auch noch schon sehr, sehr optimistisch, ne? Weil ich denke immer, also wenn wir einen Hund haben, wir können ja den Hund nicht nach der Umwelt formen. Also das funktioniert ja einfach nicht. Also wir haben ein Lebewesen und ja, es gibt immer Ausnahmen. Natürlich gibt es Hunde, die schon mit ein paar Monaten vielleicht entspannt auf dem Sofa alleine bleiben können, aber es ist einfach nicht die Regel. Und je so sehr wir uns das auch wünschen, also wir können, also das geht nicht, wir können nicht den Welpen plötzlich ins Gehirn greifen und den Zauberwürfel zurechtbiegen, sodass der Welpe sich wirklich oder auch der Junghund sich gut in unsere Lebensumstände einfügen kann. Also das Großziehen von dem Welpen und vom Junghund braucht tatsächlich Zeit und Zeit ist da auch die wichtigste Ressource, denke ich immer.
Das stimmt auf
Das
jeden Fall. Ich glaube, dass ich versuche, mit diesem halben Jahr auch so einen Mittelweg zu finden, einfach weil ich denke, wir, die bedürfnisorientiert trainieren, wir wünschen uns natürlich am liebsten, dass die Bedürfnisse des Hundes immer, 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 immer Beachtung finden und möglichst an erster Stelle oder wenigstens gleichwertig mit den Bedürfnissen des Menschen gesehen werden. In der Realität weiß ich aber, dass es einfach auch normal ist, irgendwie vielleicht dann ungeduldig zu sein und zu sagen, oh, ich brauche das jetzt aber auch und ich will das jetzt aber auch. Und dann zu sagen, okay, lass uns
Ja.
darauf einigen, wir brauchen die Zeit, wir brauchen wirklich mehr als 2 Wochen, wir brauchen auch mehr als 2 Monate. Aber dann, wenn man in der Zeit bestimmte Dinge beachtet, stehen die Chancen gut. So, denke ich, kann man es realistisch formulieren. Und dafür ist es einfach wichtig, das Training auch effektiv zu gestalten. Das finde ich, wünsche ich mir sehr von der deutschsprachigen TrainerInnen-Szene beim Thema Trennungsstress wirklich auch zu gucken, dass es effektiv bleibt. Denn es kann nicht Sinn der Sache sein, zu sagen, wir lassen den Hund gar nicht allein, sondern wir müssen gute Trennungszeiten schaffen. Wir müssen gute Erfahrungen mit Trennungszeiten schaffen. Das Ganze muss systematisch auf den individuellen Hund angepasst passieren, damit das Training effektiv ist und die Menschen nicht so lange hintrainieren, sondern wirklich auch irgendwann ihr Ziel erreichen.
Ja. Ich danke dir für deine klaren Worte. Also das tut mir auch sehr gut, mit dir darüber zu sprechen, weil ich dieses Leid auch wirklich sehr mitempfinden kann. Und wie du genau richtig sagst, nicht nur das Leid der Hunde, sondern natürlich auch das Leid der Menschen, wenn sie ihren Hund nicht allein lassen können. Es ist wirklich, ja. Also da spielen sich wirklich Dramen ab. Ich kann das auch. Also ich hatte ja auch einen Hund, der Oliver kann mittlerweile ganz gut alleine bleiben, aber ich weiß, wie kräftezehrend das ist und wie viel Selbstvorwürfe man sich macht, wenn es dann doch mal sein muss. Und es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Tine, bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, wie ich einen Welpe darauf vorbereiten kann, dass er mal alleine bleiben muss, ist mir eingefallen, was es vielleicht auch noch wichtig wäre zu besprechen, wenn das nicht in den Rahmen springt, aber das wirst du mir gleich sagen, was Trennungsstress eigentlich überhaupt wirklich ist. Also wenn wir sagen, ja, also der Hund kann allein bleiben oder kann nicht allein bleiben, was zeichnet das denn aus, wenn man sagt, er kann nicht alleine bleiben? Wie geht's dem Hund dabei? Was empfindet der? Will der uns kontrollieren oder was geht da so in dem Hund vor? Kannst du da noch optimistisch gefragt ein paar Sätze zu sagen?
Na klar, auf jeden Fall. Gerade in Bezug auf Welpen ist es ganz wichtig, erstmal zu verstehen, dass Trennungsstress keine Krankheit ist oder nichts Komisches, sondern dass es der Normalzustand ist. Also der kleine Babyhund ist genauso ein soziales Wesen wie die ausgewachsenen Hunde, ist aber noch mehr darauf angewiesen, sich mit unserer Unterstützung zu regulieren. Also mit bestimmten starken emotionalen Zuständen mit unserer Hilfe besser klarzukommen oder auch einfach im Alltag mit ganz normalen Herausforderungen mit unserer Unterstützung klarzukommen. Und wenn wir jetzt von Trennungsstress sprechen und von einem Welpen, der Trennungsstress hat, ist es vielleicht sinnvoll, das Label tatsächlich eher rauszulassen und zu sagen, es gibt Verhaltensweisen, die ein Welpe zeigen kann, bei denen es erstmal nur darum geht, dass er uns irgendwie sucht oder dass er uns folgt. Einfach Folgeverhalten, er läuft uns hinterher in der Wohnung, weil er gern bei uns ist. Das ist noch gar kein Symptom, sondern das ist erstmal völlig normal, wenn mein Welpe weiß, oh, also mein Mensch, der ist immer lieb zu mir, da gibt es immer mal was Leckeres zu essen, da gibt es immer Streicheleinheiten und das ist irgendwie meine Bezugsperson, dann bleibe ich doch bei dem, ist doch super. Ne? Das heißt nicht, dass es nicht auch schön ist, wenn der Welpe mal in seinem Bettchen und seiner Box und so auch entspannen kann und da schlafen kann. Und das ist auch wichtig und richtig. Aber auch das Hinterherlaufen, ganz normales Folgeverhalten, ist völlig im Rahmen und völlig normal. Und was vielleicht auch da noch wichtig ist zur Einordnung, es wurde in Studien untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Hinterherlaufen in der Wohnung, da ging es um erwachsene Hunde, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem Hinterherlaufen und dem Trennungsstress, wenn der Hund allein ist. Und da gibt es tatsächlich keinen Zusammenhang. Das heißt, auch bei erwachsenen Hunden, ausgewachsenen Hunden, braucht man sich jetzt nicht direkt Sorgen machen, weil der Hund viel hinterherläuft. Oder vor allem sollte man nicht auf die Idee kommen, Gottes Willen, ich muss das jetzt sofort unterbinden, damit der dann keinen Trennungsstress hat oder so. Und bei Welpen bitte schon gar nicht. Die Nähe ist erlaubt, die Nähe ist schön. Welpen brauchen viel körperliche Nähe und wenn sie die suchen, sollten wir ihnen die auch geben. Wir haben also vielleicht dieses Folgeverhalten erstmal so als völlig normal ausgeprägtes so Thema, wo man vielleicht drüber nachdenkt, wenn man jetzt in Richtung Trennungsstress schaut. Und wenn wir dann nicht mehr verfügbar sind, und da ist mir ganz wichtig zu betonen, da geht es nicht darum, dass wir rausgehen und einen Arzttermin wahrnehmen oder zur Arbeit gehen, sondern nicht mehr verfügbar sein für einen Welpen heißt, ich gehe duschen, ich gehe den Müll runterbringen, ich gehe zum Briefkasten. Das sind alles schon Momente, in denen ich nicht mehr verfügbar bin für meinen Welpen. Und das sind Momente, in denen ich außer Sicht bin, in denen er mich vielleicht nicht mehr hört, nicht mehr riechen kann und in denen dann die ersten Anzeichen dafür anfangen, dass er sagt, ey, das finde ich jetzt aber gerade sehr unangenehm, ich brauche dich jetzt hier gerade noch und dann beginnen eventuell Lautäußerungen oder ne, nach dem intensiveren Suchen kommen dann vielleicht Lautäußerungen oder fängt an, irgendwo an der Tür mal so ein bisschen rumzukratzen, um zu gucken, ob er da nicht doch noch mit raus kann oder uns nicht doch zurückrufen kann. Und auch das ist völlig normal. Das hat der Welpe genauso mit seiner Mutterhündin gemacht. Die hat die Welpen dann gehört und ist zurückgekommen und dann war alles wieder gut. Dadurch ist eine Sicherheit entstanden, auch eine Selbstwirksamkeit, die kommt immer wieder. Und genau das können wir auch beobachten, wenn wir jetzt den Welpen länger allein lassen würden, als er es gerade schafft. Und das kann eben, wie gesagt, manchmal schon das Duschen oder Müll runterbringen sein. Und daran könnten wir dann erkennen, okay, das sind jetzt die ersten Anzeichen für Trennungsstress. Da geht es also nicht darum, dass der Welpe uns kontrollieren will, sondern darum, dass wir als soziale Bezugsperson in dem Moment verloren gehen und der Welpe noch keine anderen Verhaltensweisen in unserer Abwesenheit zeigen kann. Also es gibt Welpen, die dann vielleicht sagen können, ah cool, dann gucke ich mir mal hier an, wie das Tischbein schmeckt oder so. Und wenn es dem Welpen dabei gut geht, ist es tatsächlich auch kein Problem. Ist ein Problem für das Tischbein und vielleicht auch ein Problem für mich, aber in dem Moment nicht unbedingt für den Welpen, weil der vielleicht sagt, ah okay, das schmeckt interessant, das schmeckt interessant. Das wäre ganz nett. Also, das gibt es auch, dass Welpen dann einfach sagen, ach, ich mache irgendwas anderes, vielleicht schlafe ich auch einfach oder was weiß ich. Aber es gibt eben auch viele Welpen, die dann sagen, oh, alleine, das ist mir gerade hier zu gruselig, da komme ich gerade gar nicht mit klar. Und dann kommen eben solche Sachen wie Lautäußerungen und gegebenenfalls scharren oder auch Geschäfte verrichten. Ne? Dann können wir schon wirklich von einem hohen Stresslevel ausgehen. Weil man das auch nochmal unterscheiden muss bei Welpen, in welcher Zeit liegt das gerade? Wäre das vielleicht sowieso eine Zeit, wo er gerade raus müsste? Die können natürlich ihre Geschäfte viel kürzer nur halten als ausgewachsene Hunde. Und auch das Anknabbern von Dingen habe ich ja gerade schon als Beispiel gebracht, ist bei Welpen auch nochmal viel verbreiteter und muss nicht sofort ein Stressanzeichen sein. Kann es aber sein. Man muss genau hingucken.
Ja. Als du das eben mit dem Duschen erzählt hast, hatte ich gerade so ein Déjà-vu. Als der Oliver Welpe war, bin ich morgens immer mit meiner Bettdecke in die Dusche geschlurft. Dann habe ich die Bettdecke vor die Dusche gelegt. Und der Oliver kam natürlich hinterher und hat sich dann schön auf die gut, in Anführungsstrichen, nach mir duftende aushalten, quasi von mir kurz getrennt zu sein. Vielleicht ist das ja auch eine Anregung für den einen oder anderen.
Auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Also generell bitte abspeichern. Auch diese kleinen Zeiten sind Trennungszeiten für den Welpen und es ist sehr sinnvoll, diese kleinen Zeiten gleich positiv zu verknüpfen. Ihr könnt da verschiedene Futterspielzeuge anbieten. Ihr könnt in eine Schleckmatte ein bisschen was reinmachen. Ihr könnt in einen Schnüffelteppich was reinmachen. Schön die Spielzeuge präsent irgendwo hinlegen, dass der Hund auf die Idee kommen könnte, sich damit zu beschäftigen. Decke finde ich eine super Sache, ne? Wie du sagst, sie riecht nach dir, die ist schön kuschelig und ist nah dran an der Dusche dann auch gleich, ne? Wenn du die da hingelegt hast. Das ist auf jeden Fall super. Und das sind die ersten Momente, in denen der Welpe merkt, ah, ist gar nicht so schlimm, wenn die da hinter dem Duschvorhang ist, das geht. Oder wenn die kurz den Müll runterbringt. Und hier sprechen wir bitte nicht von 5 Minuten oder 10 Minuten Müll runterbringen. Ne? Das sind 1,5 Minuten, je nach Wohnung und Haus, Post holen genauso. Also das sind wirklich sehr, sehr kurze Zeiten, die wir dann mit solchen Hilfen überbrücken können.
Ja, ich mache das gerade irgendwie, ja, mich machen so Sachen manchmal so traurig, weil die Welpen, die sind ja so wie Babys, die sind ja so schutzbedürftig, ne? Und
Ja.
wenn man dann nicht verfügbar ist, die kriegen ja noch Angst, ne? Also die
Ja.
brauchen uns ja, ist ja keine Mama mehr da, keine Geschwister mehr da, die denen irgendwie Schutz und Halt geben. Und wenn wir dann nicht da sind und ich stelle mir vor, so ein Welpe kriegt Angst und weint und keiner kommt, wie schrecklich das sein muss,
Ja,
ne?
genau. Deshalb auch ganz wichtig, guckt es euch an. Geht nicht einfach raus und denkt, ach, das wird schon gehen, ich mache jetzt mal 5 Minuten und morgen 10 Minuten, sondern besorgt euch eine Kamera. Es gibt heutzutage relativ günstig verfügbar Kameras mit Schwenkfunktion, mit Benachrichtigungsfunktion, mit, man kann die Videos abspeichern und dann der Trainerin rüberschicken. Und wirklich, das ist relativ erschwinglich. Besorgt euch so eine Kamera, stellt die auf und schaut euch den Hund an. Ihr werdet es sehen, ihr werdet es hören. Das ist kein Protest, das ist keine Kontrolle, sondern das ist wirklich Angst und Panik, die man dann da sehen kann. Und ich glaube, da kann dann niemand mehr weggucken.
Ja, und wenn es keine Kamera gibt, kann man auch einfach den Laptop oder das Handy, kann man Zoom-Meeting starten und
Genau.
einfach so in den Raum stellen, dass man den Welpen vielleicht ganz gut beobachten kann damit. Ja.
Ja.
Okay, also wir haben jetzt schon mal, oder du hast schon mal herausgestellt, dass wenn der Welpe alleine ist, dass er wahrscheinlich Angst und Panik empfindet. Dann will er es nicht kontrollieren, sondern das sind so
Ja, auf
diese.
einem gewissen Spektrum. Genau, auf einem gewissen Spektrum. Also ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, jeder Welpe hat Trennungsstress und jeder Welpe, sobald du nur in die Dusche gehst, so ist es einfach nicht, sondern es ist ganz individuell. Aber wir müssen davon ausgehen, dass ein Welpe noch keine 5 Minuten allein bleiben kann, ohne nicht mindestens irgendwie irritiert, skeptisch, und potenziell eben auch ängstlich und panisch zu werden.
Okay, ja. Okay, und jetzt kommen frisch gebackene Hundeeltern und sagen, okay, der Welpe ist da, ich habe im besten Fall 3 Wochen Urlaub und danach muss er 4 Stunden alleine bleiben. Wir wissen, dass es nicht geht. Wir wissen, dass man dann vielleicht für die Zeit Management betreiben kann, aber trotzdem möchten die Menschen ja schon mal ins Tun kommen. Das heißt, was können oder was kannst du denn empfehlen? Wie können wir denn das spätere Alleinsein mal vorbereiten mit dem Welpen?
Also erstmal können wir schon anfangen, bevor der Welpe einzieht, uns mit anderen Menschen in unserer Umgebung auseinanderzusetzen, mit Familienmitgliedern, mit NachbarInnen, mit FreundInnen und nicht nur zu fragen, ja, kannst du denn auch mal auf den Welpen aufpassen? Weil natürlich wollen alle mal auf den Welpen aufpassen, sondern bist du bereit, dir regelmäßig Zeit dafür zu nehmen? Wann hast du Zeit? Bist du bereit, dir Zeit für diese Eingewöhnung zu nehmen? Was passiert, wenn der Welpe bei dir hinpullert? Kannst du den auch mal übers Wochenende nehmen? Ich habe abends immer den und den Termin. Kannst du da auch? Kannst du da über mehrere Wochen hinweg? Möchtest du Zeit mit meinem Welpen verbringen und dich da wirklich drauf einlassen und zu einer weiteren Bezugsperson von meinem Welpen werden? So eine Person brauchen wir. Und da bin ich wirklich Fan davon, im privaten Umfeld zu schauen, weil das kann eine Pension, eine Betreuung, eine Hundesitterin kann das mit mehreren Hunden nicht leisten, sondern es ist wirklich einfach gut, eine weitere Bezugsperson für unseren Welpen zu haben, die Lust darauf hat, die Zeit dafür hat, die sich die Zeit dafür nimmt und die auch bereit ist, mit uns gemeinsam das so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und das sollte meiner Meinung nach vor dem Einzug passieren, dass wir uns da wirklich absichern und wissen, ich habe diese Möglichkeit, nicht rund um die Uhr, aber zu den und den Tageszeiten über die und die Länge ist da ein gewisses Commitment da, dass die Person sagt, ich bin bereit dafür. So, das ist erstmal wichtig. Dann nach dem Einzug, ja, würde ich sagen, vielleicht die erste Woche einplanen, um als Zielsetzung zu haben, das Zuhause, das neue Zuhause, vor allem auch den Aufenthaltsraum, wo der Welpe später allein bleiben soll, einfach positiv zu verknüpfen. Also dort Erkundung in Ruhe zu ermöglichen, dass der Welpe erstmal ankommen kann, sich alles in Ruhe angucken kann, dass die Liegeplätze ganz in Ruhe erkundet werden können, dass er wirklich nur positive Erfahrungen macht, sich dort sicher fühlt. Heißt, keine Strafe, kein Ausschimpfen, kein auf den Platz schicken oder in eine Box einsperren. Kein, ja, was es so für Erziehungsmethoden für andere Trainingsfelder gibt, so, ne, weiß ich nicht, Stubenreinheit, also nicht dafür ausschimpfen, wenn irgendwo mal was daneben geht oder Beißhemmung, nicht den Welpen irgendwie anbrüllen, wenn er mal in den Finger zwickt oder solche Sachen. Also Strafe vermeiden, sodass keine negativen Erlebnisse in diesem Safe Space, den der Welpe haben soll, wo er sich wohlfühlen soll, den er als Rückzugsort abspeichern soll, dass da keine negativen Erfahrungen stattfinden in der ersten Woche.
Dazu habe ich direkt eine Frage. Du hast gerade gesagt, dass es so von dem Raum gesprochen, in dem er später mal alleine bleiben soll. Meinst du damit ein Zimmer oder meinst du damit irgendwie ein Teil des Raumes, den man absperrt? Weißt du, meine Frage zieht darauf hinaus, wenn man jetzt ein, zum Beispiel ein großes Wohnzimmer hat und sagt, da soll mein Welpe später mal alleine bleiben, würde ich dann auch dort wilde Spiele mit ihm machen, natürlich auch so, dass er dann später wieder runterfährt. Das heißt, dass er diesen Raum auch durchaus als Ort kennenlernt, wo er mal auftritt, oder sollte das ein Ort sein, den er nur quasi so ein bisschen als Entspannungsort kennenlernt?
Ja, da sind jetzt zwei Fragen drin. Einmal das Thema, wo bleibt der Welpe allein, und dann auch noch das Thema Aufregung und Entspannung. Da will ich ein bisschen separat drauf eingehen. Wo der Hund allein bleibt, ist ganz individuell. Es ist eine veraltete Überzeugung, dass ein Hund einen abgegrenzten Bereich braucht, damit der nicht irgendwo kontrollieren geht. Es kann sinnvoll sein, den Hund in einem Raum allein zu lassen, weil dieses Zimmer besonders günstig gelegen ist, weg vom Hausflur, und da sind dann nicht so viele Geräusche, oder das ist eben besonders welpensicher gestaltet, oder der Hund verbringt da sowieso die meiste Zeit des Tages, fühlt sich da wohl, und dann ist das irgendwie auch okay mit dem Zimmer. Aber es gibt eigentlich jetzt keine Gründe, bei denen man pauschal sagen sollte, ein Raum ist besser als die ganze Wohnung. Deshalb, das sollte wirklich individuell entschieden werden. Und der Hauptfokus bei dieser Entscheidung sollte darauf liegen, wo verbringt der Hund, der Welpe, gerne Zeit, wo hält er sich gerne auf, wo fühlt er sich sicher. So, danach wird entschieden, wo der Hund allein gelassen wird und ob man jetzt die Barrieretür hinzufügt oder ob man ihm noch mehr Raum zur Verfügung gibt. Das ist auch vollkommen okay. Dann das Thema Aufregung und Entspannung. Es ist sicherlich sinnvoll, Ruheplätze nicht zusätzlich mit extrem aufregendem Spiel zu vermischen. Aber ich würde nicht darauf achten, ein ganzes Zimmer irgendwie spielfrei zu halten oder so. Denn beim Alleinbleiben, das ist generell ein ganz wichtiger Punkt, auch für ausgewachsene Hunde, geht es gar nicht darum, dass der Hund tiefenentspannt sein muss. Also als Ziel für das Alleinbleiben ist es sinnvoll, das so zu formulieren, dass man sagt, ich möchte, dass es meinem Hund gut geht, ich möchte, dass der zufrieden ist, und ich möchte, dass er Strategien hat, wenn er doch mal irgendwie sagt, oh, irgendwie ist das jetzt gerade komisch hier alleine, dass er dann Strategien hat, um sich wieder zu regulieren und zu sagen, ah, okay, das war jetzt gerade irgendwie, oh, da war ein lautes Geräusch, boah, das war aber blöd. Aber naja, ich lege mich mal hier auf meinen Platz, da fühle ich mich wohl. Oder ich knabber mal an diesem Kauteil rum, was da liegt, dann geht es mir wieder ein bisschen besser. Oder ich, weiß ich nicht, hol mir die Socke von meinem Menschen, die da rumliegt, und lege da meinen Kopf drauf, und dann geht es mir ein bisschen besser. Was auch immer für Regulationsstrategien, aber das ist das Ziel. Und deshalb ist auch Aufregung erlaubt. Es ist vollkommen okay, wenn der Hund zwischendurch ein gruseliges Geräusch hört, auf die Couch springt, aus dem Fenster guckt und horcht und rumguckt und dann nochmal an der Tür schnüffelt und dann sich irgendwie sein Zergel schnappt, sich das um die Ohren haut und boah, sagt, boah, jetzt habe ich das aber mal rausgelassen, und dann noch auf irgendwas rumkaut und sich dann wieder hinhaut. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir wollen nicht vermeiden, dass der Hund irgendwie in eine gewisse Aufregung kommt, sondern wir wollen einfach nur, dass er immer die Möglichkeit hat, wieder für sein Wohlbefinden zu sorgen,
Ohne
und
uns.
Regulationsstrategien zu nutzen.
Ja, das ist spannend, was du sagst. Mir ist ja gerade eingefallen, dass ja, wenn wir mit dem Hund rausgehen, dann wünscht sich ja jeder, zum Beispiel, dass wir so der sichere, dass man der sichere Hafen seines Hundes ist, ne? Also der Hund fürchtet sich für irgendwas und, ne, dass man ihn einlädt zu kommen, oder der Hund kommt von selber und sagt so, hier bin ich sicher. Zu Hause wollen wir das Gegenteil. Das heißt, wir lassen den Hund allein zu Hause. Und er erschreckt sich, weil draußen weil es eine Fehlzündung gibt oder whatever. Und wo soll er hin? Also wir sind nicht da, der sichere Hafen. Also wird es wahrscheinlich beim Training fürs Alleinbleiben darum gehen, dass wir ihm das Umfeld zu einem sicheren Hafen machen können, oder?
Richtig, genau. Das Umfeld und
Okay.
auch, dass wir lernen zu beobachten, welche Aktivitäten nutzt mein Hund. Dazu zum Beobachten kann man ganz gut so klassische Ruhezeiten nutzen, wenn man zwar selber da ist, aber gerade nicht verfügbar, ne? So Schreibtischarbeitszeit irgendwie. Und dann mal zu schauen, was hat mein Hund eigentlich für Problemlösungsstrategien oder ne, was macht der, wenn es ihm irgendwie gerade so ein bisschen komisch wird und dann zu gucken, dass er selbstwirksam handeln kann. Das ist natürlich immer nur in einem bestimmten Bereich möglich, ne? Also unser Hund wird nie über eine gewisse Selbstständigkeit herauskommen, sondern es wird immer auf einem gewissen Level bleiben. Aber in dem Rahmen, in dem wir es ermöglichen können und auch trainieren können, sollten wir das Ziel Selbstwirksamkeit haben.
Sehr schön. Also, das heißt, es schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis zu unserer, tja, ersten Fragestellung, nämlich, was für Möglichkeiten haben wir denn, um schon den Welpen so ein bisschen in die richtige Richtung zu leiten, dass er als erwachsener Hund irgendwann mal alleine bleiben kann. Das heißt, wir haben schon damit angefangen. Du hast erklärt, dass es eben schon kleine Trennungszeiten ganz normal im Alltag eben gibt, die wir vielleicht als solche nicht wahrgenommen haben, wie zum Beispiel ich gehe in die Dusche oder ich gehe auf die Toilette. Und da hast du auch schon ein paar Lösungsstrategien aufgezeigt. Was wären so die nächsten Schritte?
Genau, also bevor ich zum konkreten Training komme, würde ich das auch gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen, weil das wirklich wichtig ist, dass das tatsächliche Training, das kann nur dann starten, wenn diese anderen Grundlagen erfüllt sind. Also es ist unerlässlich, dass wir uns vor dem Einzug darum kümmern, wer kann uns bei der Betreuung unterstützen. Denn wir wissen nicht, wie lange das Training dauert und wir brauchen diese Unterstützung. Ohne die ist das Training nicht möglich. Wenn wir den Welpen dann doch mal 2, 3 Stunden allein bleiben können, obwohl wir uns im Training gerade erst 15 Minuten erarbeitet haben, dann machen wir uns so viel kaputt potenziell mit dieser negativen Erfahrung, dass das eine Riesenarbeit wird, das wieder aufzuarbeiten. Und deshalb ist es ein ganz wichtiger Baustein, genauso das ankommen lassen und Sicherheit gewinnen lassen, in Ruhe erkunden lassen, und unangenehme Erfahrungen generell im Wohnraum vermeiden. Das ist auch genauso wichtig, denn wenn wir das nicht haben, können wir nicht davon ausgehen, dass der Welpe dort in diesem Raum alleine sich wirklich wohlfühlen kann und sich wirklich sicher fühlen kann. Dann, genau wie du gerade sagst, diese kleinen Zeiten, da ist mir nochmal wichtig, ich würde das gern eher als Management bezeichnen, denn ja, klar, haben wir parallel, läuft die klassische Konditionierung mit, der Welpe merkt, ich beginne jetzt mal, ne, wir sagen jetzt einfach mal, der Welpe merkt, ich beschäftige mich hier alleine, mein Mensch ist gerade nicht verfügbar und das fühlt sich irgendwie gut an. Es ist aber Management, es ist natürlich noch kein Training und das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil es schon auch noch Trainerinnen gibt oder Trainingsmethoden, die auch noch verbreitet sind, wo man dem Hund einfach was zu fressen hinlegt, einen Kong, einen gefütterten Kong oder eine Schleckmatte oder was auch immer und dann rausgeht. Und darum geht es mir hier nicht, sondern das, was ich jetzt gerade beschrieben habe mit dem Duschen und Müll runterbringen, da geht es wirklich nur darum zu vermeiden, dass der Hund währenddessen weinen muss, irgendwie versuchen muss, in die Dusche zu springen oder sonstiges, sondern der soll einfach nur während der Zeit okay sein und sich okay fühlen und das nicht negativ verknüpfen. Mit ein bisschen Glück verknüpft das auch noch positiv, aber das ist noch kein richtiges Training. Ne? Genau. Und dann kommen wir zu den tatsächlichen Trainingsschritten. Und da kann man sagen, dass letztendlich schon das Training auch immer noch so aufgebaut ist, dass wir sagen, wir gehen eine bestimmte Zeit raus und wir gehen wieder rein und wir gehen eine bestimmte Zeit raus und wir gehen wieder rein. Das ist ganz, ganz altmodisch, gab es schon immer solche Trainingsansätze. Was jetzt neu ist, ist, dass wir schauen, wie lange kann ich rausgehen, um noch in einem Bereich zu bleiben, bei dem mein Hund diese Trennungszeit als sicher abspeichern kann? Da geht es nicht darum, wie lange kann ich draußen bleiben, sodass mein Hund noch liegen bleibt. Also, dass ich, ne, rausgehe, gucke, okay, wann steht er auf und wenn er aufsteht, komme ich wieder rein oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht darum zu beobachten, wie geht es meinem Hund. Der kann also auch gerade irgendwo rumwandern durch den Raum und an irgendwas schnüffeln und ich kann rausgehen und wieder reinkommen, während es ihm noch gut geht. Und dieses, während es ihm noch gut geht, das ist so komplex und so individuell, dass da das richtige Training beginnt, zu lernen, die Körpersprache des Hundes zu lesen und zu schauen, was bedeutet denn bei dem jetzt, dass es ihm noch gut geht, dass er noch zufrieden ist, dass er noch in einem guten emotionalen Zustand ist. Und das beginnt nicht erst im Training, sondern das muss ich schon im Alltag vorher lernen zu lesen.
Also, wenn ich den Welpen kurz alleine lasse und komme wieder, wenn es ihm noch gut geht, sollte ich also im Umkehrschluss vermeiden, dass er Erleichterung empfindet, wenn ich wieder da bin?
Er wird trotzdem, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Frage richtig
Hm.
verstehe, aber wenn dein Welpe sich freut, wenn du wiederkommst, dann wird deine Rückkehr trotzdem eine Erleichterung sein. Also es gibt ja, auch das ist ja wieder ein Spektrum, es kann ja sein, dass der dir hinterherguckt und so denkt, hä, was soll denn das jetzt? Ich gehe mal zur Tür gucken, okay, naja, gehe ich wieder zu meinem Spielzeug. Und dann kommst du rein und dann denkt er sich, ja, cool, jetzt ist die wieder da, ist ja super. Also da gibt es ja nicht nur Schwarz und Weiß, dass er völlig in Panik ist und dann, oh, zum Glück ist die wieder da, sondern kann ja auch sein, dass er sagt, hä, finde ich jetzt irgendwie komisch. Aber es ist noch okay. Und dann kommst du wieder und dann freut er sich trotzdem.
Okay, dann frage ich, glaube ich, doch noch mal anders. Ich habe die Frage auch nicht richtig formuliert. Könntest du, also ich wollte mich so ein bisschen annehmen, dass der Welpe sich noch sicher fühlt, wollte ich mich so ein bisschen aufhängen. Du hast natürlich eben mit Recht gesagt, dass das sehr individuell ist, die Anzeichen dafür. Aber der Wunsch von vielen Hundeeltern ist ja da, es trotzdem erkennen zu können, ohne dass man sich vielleicht gerade, weil der Welpe vielleicht auch schon noch neu ist und hat sich noch nicht so viel mit der Körpersprache beschäftigen können, gibt es Schlagzeilen der Körpersprache, Schlagzeilen des Verhaltens, wo man sagen kann, okay, also spätestens dann ist wirklich Alarmstufe rot, wenn der Welpe
Ja.
diese Körpersprache zeigt oder wenn er diese Lautäußerung zeigt oder.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also definitiv müssen wir davon ausgehen, dass bei Lautäußerungen es schon vorher viele, viele Anzeichen gab, die darauf hindeuten, dass er das gerade nicht so toll findet. Also da sind wir auf jeden Fall im roten Bereich. Dann ja, schaue ich mir eigentlich lieber gern die Tendenz an, also gar nicht so sehr, dass ich sage, jetzt dieses eine Verhalten, sondern wie entwickelt sich das? Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass vielleicht ein kurzer Quietscher aus dem Welpen rauskommt und er dann aber sagt, ah, jetzt beschäftige ich mich doch wieder mit was anderem, ne? Und dann haben wir eine Tendenz, wo wir sagen, ah, okay, wir haben zwar gerade kurz so einen roten Bereich gesehen und dann hat er aber wieder was anderes gemacht. Ja, cool, ist doch super. Also bei der Definition von bis wohin kann ich gehen, schaue ich mir lieber die Tendenz an. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass ich schon bei viel kleineren Anzeichen, zum Beispiel, wenn ich weiß, als erstes dreht er immer so eine Runde im Raum und guckt irgendwie und schnüffelt an der Tür und dann geht er zwar noch mal weg. Und dann schnüffelt er auch noch mal was an was anderem und dann geht er aber wieder zur Tür und dann setzt er sich hin und dann fängt er mal an, so mit der Pfote zu kratzen. Das bedeutet, dass ich auch dann schon bei dem allerersten Anzeichen von dieser Kette, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass es auch da schon dieses allererste Anzeichen sein kann, bei dem ich sage, oh, jetzt weiß ich, jetzt geht's los. Jetzt, ne, jetzt wird es nur noch schlimmer, jetzt ist die Tendenz immer weiter in den negativen emotionalen Bereich. Das möchte ich nicht. Und dann komme ich vielleicht schon bei so einem kleinen Anzeichen von, der läuft einmal durch den Raum. So, ich kenne diese Runde, die der dann läuft, komme ich da schon zurück. Aber, jetzt kommt noch ein großes Aber. Und zwar wollen wir gar nicht überhaupt in Verbindung mit diesem roten Bereich kommen, sondern wenn wir trainieren, ich habe jetzt so gesagt, ne, man geht raus, man geht wieder rein. Wir müssen davon ausgehen, dass wir beim Welpen, wenn wir anfangen mit dem Training, noch gar nicht aus der Wohnungstür rausgehen, sondern dass wir wirklich erstmal gucken, kann ich mich im Raum bewegen, kann ich aus der ersten Barriere, also meistens die Zimmertür, kann ich aus der Zimmertür rausgehen, was passiert, wenn ich die Zimmertür von außen kurz schließe und kurz ist eine Sekunde, kurz ist nicht eine Minute, sondern was, wenn ich die von außen eine Sekunde zumache und dann wieder reinkomme und dann wieder das mache, was ich vorher gemacht habe, mich wieder an meinen Schreibtisch setze und wenn ich dann die Zimmertüne oder zumache und dann noch 2, 3 Sekunden brauche, bis ich mal die Wohnungstür auf und zugemacht habe und wieder zurückgehe und mich an meinen Platz setze. Also das sind die allerersten Schritte, ne? Da bin ich noch lange nicht aus der Wohnung draußen.
Ja, da habe ich direkt noch mal eine Frage. Man hat ja früher gesagt, dass wenn man wieder nach Hause kommt, und da schließe ich jetzt einfach mal schon diese 2 Sekunden Tür hinter mir zumachen in der Wohnung schon mal mit ein, und mal angenommen, der Welpe freut sich dann sehr, wenn ich wieder da bin. Darf der dann begrüßt werden oder sollte er ignoriert werden? Ich weiß, die Frage kommt jetzt, aber sie wird ja oft
Ich finde es
gestellt. Und
super. Ja. Ich glaube auch, dass genau das sich die Menschen auch fragen. Und mir wird die Frage natürlich auch oft
ja.
gestellt. Also, ich handhabe es gerne so, dass wenn ich jetzt, übrigens nochmal kurzer Disclaimer, alles, was wir jetzt gerade beschreiben von diesem konkreten Trainingsprozess, also alles, was mit dem tatsächlichen, ich gehe jetzt raus und gehe wieder rein, was damit zu tun hat, das muss individuell erstellt werden. Also ich würde eigentlich am liebsten sagen, macht's bitte nicht ohne eine Trainerin. Und wenn ihr es mit einer Trainerin macht, fragt nach, wie die arbeitet, damit es ja Hand und Fuß hat. Ich weiß, es werden trotzdem einige versuchen, selber umzusetzen. Deshalb versuche ich so sicher wie möglich zu formulieren. Aber ja, das ist wirklich sehr individuell.
Du, Tine, ich finde das auch, ich finde das super, dass du das sagst, dass das natürlich sehr individuell ist, aber wir können ja sowieso nicht alles, also wir können nicht jeden Fall abdecken, und ich finde es total
Absolut.
super, dass du das trotzdem versuchst, weil dann haben Menschen ja auch also wie so eine Art Messlatte, dass, ne, dass sie merken, okay, ich habe dir jetzt mal mir überlegt, ich habe mir das angehört, mit dem Podcast angehört, und die Tine hat gesagt, man könnte das so und so versuchen, und dann ja schon frühzeitig zu merken, okay, hier läuft was falsch. Eine ganz tolle Sache. Finde ich total super, das so
Genau.
dann auch
Ja.
zu machen und die Infos dafür zu nutzen. Also deshalb
Absolut.
mach gerne weiter.
Genau.
Ja.
Also wenn wir mit diesem Rausgehen und Reingehen oder erstmal auch nur mit dem im Raum bewegen anfangen und über dieses Begrüßungsthema nachdenken, ich arbeite gern in so Zeitabschnitten, wo ich sage, jetzt übe ich so und so lange. Mit meinem Welpen übe ich jetzt, sagen wir mal, eine Viertelstunde. So, ich nehme mir jetzt eine Viertelstunde Zeit für dieses Training. Mein Welpe ist gut versorgt, der war draußen, der hat gegessen, der hat gekuschelt, der hat gespielt, der ist jetzt eigentlich zufrieden. Und ich mache jetzt so eine Viertelstunde Training. Dann handhabe ich es gerne so, dass wir erstmal davon ausgehen, dass in dieser Trainingszeit keine Interaktion stattfindet. Wenn ich also in diesen 15 Minuten einmal aus der Tür rausgehe und wieder reinkomme und mich wieder an meinen Schreibtisch setze, dann plane ich erstmal keine Interaktion ein. Der Grund ist, weil es dann schon näher an eine richtige Trennungszeit rankommt. Also wenn ich jetzt wirklich plane, die ganze Viertelstunde nicht mit meinem Hund zu interagieren, dann muss er ja in der Zeit irgendwie selber klarkommen müssen, in Anführungsstrichen, denn ich weiche das nach und nach auf. Also ich habe quasi die Steigerung der Interaktion, passe ich an den Hund an. Wenn ich also merke, mein Hund kommt ohne Interaktion nicht klar, dann schaue ich mal, wie ist es denn, wenn ich den einmal nett anschaue und mich dann auf meinen Platz setze, sodass er merkt, ah, okay, die hat mich wahrgenommen, die ist da. Wenn ihm das nicht reicht, wie ist es denn, wenn ich einfach nur einmal ein nettes Begrüßungswort sage und sage, ja, du bist prima, und dann setze ich mich wieder hin. Wie kommt er denn damit klar? Wenn das nicht reicht und er immer noch nach Interaktion sucht, und damit meine ich übrigens nicht nur in dem Moment, sondern ich merke, dass es generell so sein Ding im Training ist, dass der ein bisschen mehr Feedback von mir braucht, dann schaue ich mal, wie ist es denn, wenn ich ihm nur kurz meine Hand hinhalte und er weiß, okay, die ist da. Wenn das auch nicht reicht, wie ist es denn, wenn ich ganz ruhige Bewegungen, ganz ruhigen Körperkontakt hinzufüge und sage so, und jetzt bin ich wieder da und jetzt nehme ich mich wieder raus, jetzt setze ich mich wieder hin. Also das ist ganz individuell. Ich bin Fan von keiner Interaktion, weil wir dann näher an der realistischen Trennungszeit dran sind. Das geht aber nicht für alle Hunde, sondern manche brauchen die Interaktion.
Ich habe eine Verständnisfrage. Und zwar, hast du gerade gesagt, dass die Trainingszeit dann startet, wenn wir schon den Raum verlassen haben und wieder reinkommen? Oder habe ich das falsch verstanden?
Die Trainingszeit startet damit, dass ich entscheide oder ich feststelle, meinem Hund geht es jetzt gerade gut. Ich halte mich gerade an einem Ort auf, wo der Hund keine Interaktion erwartet. Mein Hund liegt mindestens ein paar Zentimeter entfernt von mir, sodass ich ihn nicht von meinem Schoß runterschubsen muss, wenn ich aufstehe. Und ich sage so, und jetzt beginnt es. Jetzt stehe ich einmal auf, gehe einmal zur Zimmertür und setze mich wieder hin. So,
Okay, das habe ich verstanden.
da beginnt jetzt zum Beispiel dann die 15 Minuten und innerhalb dieser 15 Minuten kann ich dann einzelne Trainingsschritte wählen, die für meinen Welpen aushaltbar sind, die er meistern kann, ohne dabei in einen negativen emotionalen Zustand zu rutschen. Das heißt nicht, dass der nicht hinterhergucken darf. Das heißt nicht mal, dass er nicht hinterherkommen darf. Der darf mir sogar hinterherlaufen. Der darf auch komisch gucken, der darf auch, wie gesagt, sich sein Spielzeug um die Ohren hauen. Es geht um den emotionalen Zustand. Wie geht es ihm dabei? Kommt der klar? Kann der für sich selber sorgen oder braucht er mich jetzt? Und wenn er mich braucht, muss ich gegebenenfalls die Trainingseinheit abbrechen oder eine Pause einbauen, in der ich mich ihm zuwende, so wie ich das gerade beschrieben habe, mit unterschiedlichen Zuwendungslevels, sage ich mal. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Okay. Wenn ich feststelle, diese, ich nenne sie mal Ignorierzeit, hört sich eigentlich falsch an, weil ich ignoriere den Welpen ja nicht. Aber in der Zeit, wo ich sage, so, ich habe den Fokus meiner Aufmerksamkeit jetzt auf etwas anderem, vielleicht kann man es so irgendwie nennen. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ich breche das Training ab, ich muss das nochmal neu überdenken, die Trainingszeit war vielleicht zu lang oder es war nicht kleinschrittig genug. Das heißt, ich habe von, so, sagen wir mal zum Beispiel, ruhiges Ansprechen, was jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, habe ich dann direkt einen Ball geschmissen. Das heißt, ich habe mir über diese kleinen Stufen der Zuwendung noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ja, ist ja auch alles Neuland, ne? So, wann sage ich als Mensch, so, ich breche ab? Ich muss das nochmal neu durchdenken und nochmal neu starten.
Mit Abbrechen meinst du jetzt die Trainingseinheit, richtig? Ja.
Genau, ja.
Also ich bin immer gar nicht so richtig Fan davon, das Abbruch zu nennen. Und zwar deshalb, weil ich gerne, wenn ich merke, wir haben jetzt eine ungünstige Tendenz. Also ich hatte nicht nur einen Schritt, bei dem mal ein kurzer Creature aus dem Welpen rausgekommen ist, oder ich hatte nicht nur einen Schritt, wo der dann erwartungsvoll irgendwie vor mir saß oder an meinen Socken rumgezogen hat, sondern das wird eher von Schritt zu Schritt mehr oder zumindest gleichbleibend auf diesem Stresslevel. Wenn ich diese Tendenz erkenne, dann baue ich gerne noch einen letzten erfolgreichen Schritt ein und dann ist die Mission, so nennt die Marlena De Martini Price das, von der ich ganz ursprünglich diese Methode gelernt habe, dann schließe ich die Mission noch mit einem positiven Schritt ab und dann habe ich trotzdem eine erfolgreiche Mission gehabt. Das ist ja das Schöne an dieser Art des Trainings, dass wir eigentlich keine Vollkatastrophen haben, wo der Hund sich in die Panik immer weiter reinsteigert, sondern wir haben Momente, wo wir dann erkennen, oh, das wurde jetzt eher immer mehr, die Stressanzeichen. Das muss ich jetzt irgendwie nochmal überdenken, da muss ich mir nochmal Videos angucken, da muss ich nochmal mit einer Trainerin sprechen, da mache ich nochmal einen positiven Schritt, heißt, ich stehe einfach nochmal einmal vor meinem Stuhl auf, setze mich wieder hin, mache meine Notizen zu Ende. Notizen erwähne ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ich bin großer Fan davon, sich wirklich alles genau aufzuschreiben. Was habe ich für einen Schritt gemacht? Wie lange genau? Wie lange habe ich Pause gemacht? Wie hat mein Hund sich währenddessen verhalten? Wie war der Tag vorher? Wie ist der gesundheitliche Zustand? Also schreibt euch alles auf. Mit meinen Teams habe ich da eine Tabelle, die sie nutzen können, wo ich alles genau aufgeschlüsselt drin habe und dann auch mit den zugehörigen Videos. Das finde ich ganz wichtig, um wirklich auch immer sinnvolle Erkenntnisse aus jeder Trainingseinheit mitnehmen zu können und die nächste sinnvoll planen zu können. Und das würde ich dann eben machen, meinen letzten Trainingsschritt aufschreiben. Ich hatte eigentlich geplant, 5 Sekunden außerhalb der Haustür zu sein. Stattdessen bin ich jetzt nur einmal vor meinem Stuhl aufgestanden, habe mich wieder hingesetzt, schreibe das auf und gucke mir dann alles nochmal genau an und überlege, schaffe ich das jetzt allein weiter? Muss ich mir da Unterstützung suchen? Wie kann ich es das nächste Mal etwas leichter gestalten oder wie kann ich es einfach verändern. Es muss nicht immer leichter sein, sondern wie kann ich das Setting so verändern, dass mein Welpe das besser schafft?
Ja, das finde ich überhaupt den, also so die fast die ganze Zeit super wichtigen Input und ganz tolle Informationen und Hinweise, aber gerade diese Struktur reinbringen, sich Dinge aufschreiben, Notizen machen, damit man es nachvollziehen kann und zwar möglichst in Anführungsstrichen objektiv. Und nicht nur, weil es heute mal gut geklappt hat, sagt man dann, ja, es ist alles super. Ja, und dabei konnte der Welpe die Tage davor es noch nicht mal aushalten, dass man eben gerade nur mal kurz die Tür auf und zu gemacht hat.
Ja, und das
Tine,
ist
ich
nicht
habe.
für immer. Das ist mir ganz wichtig, kurz zu sagen, weil
Ja.
das ist so viel Arbeit. Ich habe gerade eine Kundin, die vorher schon andere namenhafte Trainingsansätze auch schon ausprobiert hat, auch unter Betreuung und die jetzt bei mir froh war, ganz konkrete Trainingsschritte an der Hand zu haben und alles ganz genau und dann auch genau dokumentieren zu können. Und wir sind jetzt, haben jetzt Trainingswoche 5 gestartet, glaube ich, und jetzt kommen wir langsam schon wieder weg davon. Also es ist ein erwachsener Hund, muss ich dazu sagen, aber jetzt kommen wir schon wieder ein Stückchen weg von dieser minutiösen Planung. Sie hat jetzt, dadurch, dass wir das vorher so minutiös geplant haben, schon viel mehr Möglichkeiten, selber Schritte zu planen und da selbstständiger zu werden und davon schon wieder wegzukommen. Also ihr müsst jetzt nicht für ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein ganzes Jahr, jeden Tag, jede Trainingseinheit, alles aufschreiben, alles abspeichern, sondern da gibt es eine intensive Phase, in der wir ganz viele Informationen sammeln müssen, in der wir das wirklich klein, klein, klein planen müssen. Und wenn wir da aber so einen Schwung drin haben, dann müssen wir das nicht mehr in dieser Intensität. Also das ist kein Vollzeitjob.
Ja, ist auch gut zu wissen und nimmt vielleicht auch so die Anfangshürde oder macht die Einstiegshürde ein bisschen kleiner, ne? Ja, gut, Tine, ich habe mir ist gerade noch eine Frage gekommen. Und zwar, wenn ich jetzt so diesen ganz allerersten Trainingsschritt zum Beispiel plane, dass ich mal kurz am Laptop sitze und was du gerade so schön erklärt hast, einfach mal schaue, kann mein Hund sich dann vielleicht schon hinlegen oder irgendwas durch die Gegend schleudern. Also sprich, kann er sich auch alleine beschäftigen, auch wenn ich gerade mal eine Minute keine Interaktion mit ihm starte und ich merke, das geht nicht. Dann gibt es ja, also geht nicht heißt, er braucht wirklich meine Zuwendung, meine Aufmerksamkeit. Dann gibt es ja auf dieses Verhalten verschiedene Blickwinkel. Es gibt den Blickwinkel, den wir haben, dass wir sagen, der schafft das noch nicht, der braucht uns, der kann sich einfach auch, wer ist Baby, er kann sich nicht einfach so alleine beschäftigen. Es gibt aber auch die Perspektive, ich muss jetzt weiter auf meinen Laptop starren, weil wenn der mich jetzt anspringt und anwinselt und ich gehe jetzt auf ihn ein und nehme ihn jetzt auf den Arm oder starte irgendeine Interaktion mit ihm, dann belohne ich ihn für das Verhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du also diese Sichtweise, denke ich, ist ja auch bekannt. Kannst du dieses Verhalten oder diesen Blickwinkel so ein bisschen entkräften, sodass Mensch und Hund sich wieder ein bisschen wohler fühlen damit? Weil ich finde, das bringt wahnsinnig viel Stress, in die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Diese Angst davor, das Aufmerksamkeit heischendes Verhalten, weil so wird es oft, abgestempelt, dass wir das verstärken können.
Ja, ich würde die Lager gern zusammenbringen, und würde gern sagen, dass ich das durchaus erstrebenswert finde, dass der Hund sich mit sich selber gut klarkommt, dass er sich auch selber regulieren kann, dass auch ein Welpe lernt. Ich habe es jetzt hier irgendwie kurz versucht, bei meinem Menschen mal anzuklopfen. Der ist nicht rangegangen, oh, da mache ich was anderes. Das ist sehr erstrebenswert und ich kann das sehr gut verstehen, wenn man vielleicht im Homeoffice gerade im Zoom-Meeting ist und dann hängt einem da so ein kleiner Hai in der Socke oder im Arm oder da gibt es echt fiese, fiese Schrammen auch davon, dass man da sagt, oh, das möchte ich nicht, ich möchte in Ruhe arbeiten können. Verstehe ich. Können wir uns auch als Ziel vornehmen? Nehmen wir so mit auf, ist wichtig, ist für den Hund gut und ist auch für den Menschen gut. Gleichzeitig braucht es Zeit. Es ist eine Kompetenz, die der Welpe lernen muss, das zu können, dass er sich selber regulieren kann, dass er sich selber etwas suchen kann. Und das kann ich fördern. Und zwar, indem ich immer wieder günstige Situationen herstelle, in denen er diese guten Entscheidungen treffen kann. Und das ist eben oftmals, sind das viel kleinere, kürzere Zeitrahmen als die, die wir uns vorstellen. Das ist eben nicht das zweistündige Zoom-Meeting, in dem ich sage, du kriegst jetzt eine Schleckmatte und einen Schnüffelteppich und deine 5 Spielzeuge und dann mache ich hier mein zweistündiges Zoom-Meeting und du beschäftigst dich. Das ist es eben nicht, sondern es ist eben eine kurze Situation, wo ich sage, während ich kurz meine Mails checke, gucke ich mal, was passiert denn, wenn der Hund jetzt bei mir anklopft. und fragt: Hallo, hier Beschäftigung bitte, mach mal was, rück mal irgendwas raus. Und ich einfach mal ein paar Sekunden abwarte und gucke, was passiert denn, wenn ich nicht gleich reagiere. Und der Welpe sich dann was anderem zuwendet und ich dann hingehe und sage: Hey, cool, jetzt setze ich mich zu dir und mache noch was mit dir und bring dir auch noch einen Keks mit, dass das eine gute Erfahrung wird und er merkt, dass das gut funktioniert. Das sind so kleine Schritte. Und das bedeutet aber eben, dass ich meine Mails in dem Moment trotzdem nicht weiter checken kann, sondern ich bin dann damit beschäftigt, dieses Verhalten zu verstärken. Ich muss mich ja nicht ewig zu dem setzen, aber ne, das ist eher so, das sind die Dimensionen, in denen wir denken sollten, kleine, gute Entscheidungen zu verstärken. Und wenn der Welpe meine Aufmerksamkeit als Verstärkung empfindet, dann füge ich die eben zu guten Entscheidungen noch mit hinzu.
Ja, ich habe mir das gerade versucht, auch nochmal bildlich vorzustellen, wenn ich quasi am Computer sitze und ganz kurz was checken will. Und ich mache damit ja, wie du auch gerade gesagt hast, ein neues Lerntor auf. Das kannte der Welpe ja bis dato noch nicht. Und dann kann ich genau beobachten, was macht er mit der offenen Tür. Kann er vielleicht sogar schon alleine da durchgehen und da hinten Dinge erkunden, die er noch nicht kannte. Und das, damit meine ich zum Beispiel eben, dass er schon Selbstwirksamkeit erfahren kann, weil er sich eben mal eine Minute ohne meine Aufmerksamkeit wohlfühlen kann. Oder traut er sich nicht durchzugehen? Oder fängt er vielleicht sogar wirklich an, ganz hysterisch zu werden, weil auf einmal diese Tür auf ist und er gar nicht weiß, ne? Dann muss ich ihn an die Hand nehmen eben und mit ihm selber durchgehen.
Genau, genau.
Ja.
Ja, und das ist ja die Frage, die du eigentlich gestellt hast. Was ist denn jetzt, wenn ich den Hai schon in der Socke hängen habe, der
Ja.
sich gar nicht mehr beruhigen kann? Darf ich den dann beruhigen? Und da ist die Antwort natürlich ganz klar: Ja. Wenn ich da jetzt anfange zu sagen: Oh, der hat mich jetzt gebissen, jetzt wird der erstmal geschimpft und dann kommt er in seine Box und dann ja, kann der erstmal lernen, was nämlich passiert, wenn der mich beißt, dann haben wir ein ganz großes Problem, auch ganz großes Feld. Das Thema, den Welpen irgendwo hinsperren, damit er irgendwie nicht beißt oder so, ganz toller Breeding Ground, ganz tolle Voraussetzung, dass sich Trennungsstress entwickelt, weil es ist natürlich eine furchtbare Erfahrung, dann von dem Menschen getrennt zu werden als Strafe in so einer hohen Erregungslage. Das kann nicht Sinn der Sache sein, sondern ich habe hier das
Ja.
größere Gehirn drin. Ich kann mir überlegen, wie kann ich meinen Hund jetzt unterstützen? Der ist gerade hier irgendwo. Der lernt jetzt hier gerade gar nichts mit Sitz, bleib, aus oder sonst irgendwie was, sondern ich gucke jetzt, was habe ich denn für Aktivitäten, um den langsam wieder in einen ruhigeren Zustand zu bringen. Und wenn es ihm hilft, wenn ich ihn auf den Schoß nehme, dann nehme ich ihn auf den Schoß. Wenn ich einen Welpen habe, der während ich 2 Stunden im Zoom-Meeting bin, 2 Stunden auf meinem Schoß schläft, dann mache ich doch das lieber, anstatt in der Zeit irgendwie zwanghaft zu gucken, dass der irgendwo alleine oder in irgendeiner Box oder so sein muss, ne? Also Körperkontakt ist erlaubt, Trösten ist erlaubt. Und diese Bindung und diese Sicherheit und auch dieses Gefühl, oh, mir geht es gerade nicht gut und dann ist mein Mensch aber für mich da, das ist eher gut gegen Trennungsstress. Das ist nichts, was Trennungsstress fördert, weil der Hund nicht allein klarkommt, sondern im Gegenteil, der lernt, ah, kann mich auf meinen Menschen verlassen. Wenn es mir nicht so gut geht, ist er für mich da. Und dann darauf aufbauend kann ich wiederum selbstständige Beschäftigung, selbstständige Regulation üben.
Du hast gerade schon das nächste große Thema angesprochen, nämlich den Hund wegzusperren. Also ich hatte mir jetzt hier noch aufgeschrieben in unseren Gedankenfaden, was so oft noch so gängige, ja, Methoden will ich es gar nicht nennen, aber so Überlieferungen sind, ja. Also wenn du willst, dass dein Hund später mal alleine bleiben will, dann sperren in die Küche, sperren in die Box, schick ihn auf den Platz. Was hatten wir noch aufgeschrieben? Mehr Abartigkeiten sind mir, glaube ich, gerade nicht eingefallen. Und du hast ja jetzt auch schon beantwortet, dass das auf gar keinen Fall eine legitime und auch keine wirksamen Ideen sind, sondern eigentlich den Trennungsstress damit eher fördern. Und jetzt, auch jetzt mache ich nochmal eine kleine Klammer wieder auf. Gibt es ja Beobachtungen, zumindest sagen manche Menschen das. Das hat bei meinem Welpen aber funktioniert, weil der bellt dann am Anfang ein bisschen und legt sich dann hin und schläft. Und das wäre mir jetzt auch nochmal super wichtig, dass du da vielleicht nochmal aufklärst, dass es Schlafen und Schlafen gibt. Also,
Ja.
ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, so ein bisschen. Ja.
Ja, genau. Also diese beiden Zustände sind eben auch gar nicht die, die so wichtig sind für das Training, dieses Bellen und dieses Schlafen, sondern die ganzen Nuancen, die dazwischen passieren. Also was passiert denn alles vorher? Ich mache mich jetzt mal bei dir unbeliebt mit einem Beispiel, und zwar, ja, meine Güte, vielleicht gibt es einen Hund, der bellt einmal kurz und dann legt er sich wirklich hin und schläft. Vielleicht gibt es das irgendwo. Die meisten Fälle, wissen wir sehr gut, sind anders. Nämlich der regt sich vorher schon eine ganze Weile auf. Der wird schon total wuselig, wenn der Mensch nur seine Jacke nimmt und seine Schuhe anzieht. Da dreht er schon seine Runden. Der ist auf einem extrem hohen Erregungslevel. Man sieht die ganze Körperspannung. Der fängt an zu hecheln, der fängt an zu winseln. Dann steigert sich das immer weiter in Richtung Bellen. Dann scharrt er da vielleicht noch rum. Vielleicht macht er noch sein Geschäft. Und das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und er dreht völlig frei. Ich werde selber schon ganz verrückt
Ja,
beim
ja,
Beschreiben, und
ja,
mir tut es auch
ja,
total weh. Ich weiß, dir
ja.
tut es auch gerade im Herzen weh. Und dann irgendwann ist dieser ganze Körper so fix und fertig, dass er sagt: Scheiße, es bringt alles nichts. Ja, dann haue ich mich jetzt hier kurz vor die Tür und hoffe, dass mein Mensch gleich wiederkommt. Oft ist es dann so, dass nach einer kurzen Erholungsphase, körperlichen Erholungsphase, emotional sind die immer noch völlig durch, das wieder von vorn losgeht. Dann kommt wieder das Bellen, wieder das Rumrennen, so lange wie der Hund eben Kraft hat, und dann irgendwann gibt er wieder auf. Und das Schöne ist, dass man das, was ich am Anfang gesagt habe, als Grundregel nehmen kann und sich dann selber ganz viele Fragen beantworten kann. Und zwar die Grundregel, dass das Ziel ist, dass der Hund sich wohlfühlt, zufrieden ist und die Trennungszeit als etwas Positives abspeichert. Also wenn ich mir vorstelle, ich führe danach ein Interview mit meinem Hund: Wie war denn das jetzt gerade für dich? War es okay? Ja, war ganz, ja, ich hab's lieber, wenn du hier bist, aber meine Güte, ja, war kurz ein bisschen komisch, aber dann war es okay. So sollte das Interview mit dem Hund ablaufen, damit er zukünftig immer und immer und immer wieder gut allein bleiben kann. Und dann kann ich mir eben solche Fragen beantworten. Wie ist denn das, wenn ich den jetzt in eine Box sperre und die zumache und der dann 10 Minuten, 15 Minuten da rumwinselt und rumrennt und irgendwann dann erschöpft da liegt? Da weiß ich, die Antwort ist, das Interview wird ganz anders ausfallen. Der wird auf jeden Fall nicht sagen: Ja, war ganz okay, sondern das war wirklich katastrophal. Und da wird das nächste Mal eher noch schlimmer, weil er schon weiß: Oh, Scheiße, jetzt kommt das wieder. Und das kann sich steigern. Und das steigert sich eben oftmals auch. Und das, was wir dann von außen sehen, als der gibt irgendwann auf, ist eine absolute Fehlinterpretation von Entspannung. Da ist keine Zufriedenheit und keine Entspannung.
Ja, genau. Darauf wollte ich natürlich hinaus. Und das finde ich eben, das hast du super erklärt. Und das ist so wichtig, den Unterschied dann auch wirklich zu erkennen zwischen Schlafen und Schlafen, sozusagen. Ja. Ich habe noch eine Frage, weil wir ja immer noch den Fokus so auf den Welpen haben. Macht es Sinn, schon in der Welpenzeit so quasi so Entspannungsrituale einzuführen? Also ich möchte so ein bisschen auf konditionierte Entspannung hinaus, oder ist das nicht so wichtig, um den Welpen auf das Alleinsein später mal vorzubereiten?
Ja, nee, also es gibt kein niemals, ich kann mir keinen Zustand vorstellen, doch, nee, Quatsch, ich wollte gerade sagen, ich kann mir keinen Zustand vorstellen, wo es nicht sinnvoll ist, konditionierte Entspannung aufzubauen, aber tatsächlich habe ich gerade ein neues Team im Training, wo ich gesagt habe: Oh, wir warten erst mal ein bisschen ab, weil die Lebensumstände gerade nicht so sind, dass man tatsächlich gute Möglichkeiten hat, das aufzubauen, und da dem nächsten Umzug ansteht und so, ne? Also es
Okay,
gibt durchaus
ja,
Gründe,
gut.
wo man sagt, man hat gerade nicht die Möglichkeiten. Beim Welpen ist es auf jeden Fall sinnvoll. Also konditionierte Entspannung heißt ja, wir nehmen uns einen Reiz wie einen Ort oder einen Duft oder eine Musik und verknüpfen die mit entspannten Zuständen. Da kann man überhaupt nichts verkehrt machen. Warum nicht beim Kuscheln mit dem Hund den Lavendelduft daneben stellen, die Entspannungsmusik anschalten und darauf achten, dass man irgendwie vielleicht noch eine bestimmte Decke oder eben den Hundeplatz oder so damit dazu nimmt. Das ist super sinnvoll, definitiv. Klar, der Hund speichert unterbewusst diesen Zustand ab in Kombination mit diesem Reiz. Und das heißt, wir können den später auf gewisse Art und Weise abrufen. Was mir da ganz wichtig ist: Diese Bausteine der konditionierten Entspannung waren mal Ein Großteil des Trennungsstresstrainings, das sind sie heute auf diese Art und Weise nicht mehr, sondern sie sind Puzzleteile, die wir uns zur Hilfe mit dazu nehmen können. Aber das macht nicht mehr diesen Riesenteil des Trainings aus, wie es früher war. Aber es kann nicht schaden. Warum nicht? Ich finde es total super. Ist doch schön, wenn wir einen Duft auswählen, den wir selber auch noch mögen. Eine Musik, die uns auch noch so ein bisschen beruhigt. Da gibt es ja bei YouTube irgendwie Entspannungsmusik für Hunde und so. Ist doch ganz nett. Ja, klar, mit dazu nehmen und dann später im Training anwenden. Finde ich gut.
Tine, ein Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde über Trennungsstress bei Welpen oder wie ich ihn vermeiden kann gesprochen. Und wir hatten ja schon im Vorgespräch gesagt, dass das wirklich ein Riesenthema ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, oder ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden mit, also du hast es einfach ganz toll so auf den Punkt gebracht, schön zusammengefasst. Ich habe so das Gefühl, dass wir einen Rahmen geschaffen haben und den gut gefüllt haben mit Infos. Wie geht's dir? Also hast du das Gefühl, also jetzt mal abgesehen davon, dass wir noch ein abendfüllendes Webinar damit natürlich veranstalten könnten, aber hast du das Gefühl, dass wir im Rahmen dieses Interviews irgendwie alles gut verpackt haben oder ist dir noch was ganz, ganz wichtig?
Ich bin
Ganz wichtig.
total überrascht, muss ich sagen. Ich habe dir ja, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, schon gesagt, oh, in der Vorbereitung wurde das Thema immer größer, immer größer, immer größer. Und am Ende meines Vorbereitungsdokuments habe ich mir wirklich nur so die Takeaways notiert und dachte, naja, das ist halt dann alles, was man irgendwie in so einer Podcast-Folge abdecken kann. Und jetzt habe ich aber den Eindruck, wir haben doch einige Dinge auch besprochen, die tatsächlich schon konkret bei der Umsetzung helfen können. Auch wenn mir der Disclaimer ganz wichtig ist, dass keiner dieser Tipps einfach so für irgendeinen Welpen gilt, sondern man immer noch mal individuell schauen muss. Aber ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick geliefert. Ich bin richtig überrascht, weil ich dachte, Mensch, da waren ein paar handfeste Sachen dabei. Wenn man irgendwas ausprobiert, wenn man irgendwelche Trainingstipps aus dem großen, weiten Internet sich nimmt und dann auf diese hier stößt und sagt, gut, dann probiere ich die aus, dann muss ich sagen, doch, ja, gute Chancen, gute erste Schritte zu gehen, gute Chancen, gute Erfahrungen für den Welpen zu erschaffen, für Trennungszeiten, bei denen das Interview danach positiv ausfällt und wir von Trennungszeit zu Trennungszeit Fortschritte machen. Doch, ja, finde ich
Ja,
gut.
ne? Ich bin also auch super zufrieden und habe wirklich das Gefühl, dass wir oder du eine Menge schönen Input gegeben hast und Menschen einfach zum Nachdenken anregen kann. Das ist ja auch, also mehr können wir ja eh nicht machen, ne? Also einfach eine Möglichkeit zu geben, sich Informationen zu holen und dann jetzt, man kann ja auch mit dir trainieren, wenn man das möchte. Also man sagt, ein Welpe sieht anders. Ich muss direkt dazu sagen, ich bin keine Expertin für Trennungsstress, deshalb würde ich auch alle anfragen, die kommen, wirklich direkt an dich weiterleiten. Und also wenn ihr mit Tine trainieren wollt, wenn ein Welpe bei euch einzieht und ihr wisst, ne, ihr habt irgendwie regelmäßige Außerhausarbeitszeiten, dann würde ich euch das wirklich sehr ans Herz legen, euch an die Tine zu wenden, also an dich, Tine. Ne? Und du hast ja was gesagt, das kann man gut online trainieren, deshalb sind Zeit und Raum kein Problem.
Genau, das stimmt, ja. Ja, ich bin auch gerade dabei, mein Angebot ein bisschen zu erweitern, weil es aktuell nur in Anführungsstrichen mein normales Trennungsstressprogramm gibt, was eben doch sehr umfangreich ist und was eigentlich, ich trainiere eigentlich nur aktuell mit Hunden, die schon Trennungsstress haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Welpen, es gibt auch ein extra Welpenpaket, was aber nicht auf Trennungsstress bezogen ist, sondern wo es um alle Welpenthemen geht. Und es könnte sinnvoll sein, nochmal so ein kleineres Welpen-Trennungsstress-Paket vielleicht zu machen, wo man sagt, hier, das sind wirklich so die Startschritte und das reicht erstmal aus für einen Hund, der noch keinen Trennungsstress hat. Also da wird sich jetzt in diesem Jahr bei mir noch einiges bewegen und grundsätzlich kann man sich immer bei mir melden über meine Website, über mein Instagram, wo auch immer und einfach mal schreiben, wenn man Unterstützung braucht.
Ja, also ich finde die Idee ja mega, so ein Prophylakteprogramm sozusagen für Welpen zu erstellen. Weil mir ist nämlich gerade auch noch eingefallen, ich finde, was das Training ja auch nochmal, oder die, doch, wir nennen es Training, was das Training ja oft auch nochmal erschwert ist, man kennt sich ja noch gar nicht, ne? Also das heißt, alles, was der Welpe an Lautäußerungen, an Körpersprachen, an Und Tätigkeiten zeigt, das ist ja alles neu. Und das kann ja morgen schon wieder anders sein. Die machen ja rasante Entwicklungsschritte. Und ich finde, gerade wenn man so ein Hundebaby zu Hause hat, ist irgendwie eine kleinschrittige Betreuung oder gut kleinschrittig aufgearbeitete Informationen darüber, wie ich mich an dieses Thema Alleinbleiben rantasten kann, so, so wichtig. Ne? Weil wenn ich einen älteren Hund habe und der zeigt auf einmal Verhaltensweisen, da, wo ich mich frage, woher kommt das? Ich würde das gerne verändern. Ich hätte gern, dass mein Hund ein anderes Verhalten zeigt. Dann kenne ich meinen Hund aber schon. Na, wir haben eine Vorgeschichte zusammen. Ich weiß genau, oh, jetzt guckt er so, dann fühlt er sich wahrscheinlich so und dann wird als nächstes dieses passieren. All das habe ich mit meinem Welpen ja noch nicht.
Genau.
Na,
Ja,
also es ist ja so ein
auf jeden
bisschen,
Fall.
ja.
Ja, und da, ich spinne jetzt gerade schon so in meinem Kopf rum. Also ich hab auch schon für ausgewachsene Hunde so eine mal so Tabellen erstellt zum Thema Körpersprache und Verhalten, wo man lernt, in verschiedenen Situationen zu beobachten, wie verhält mein Hund sich, wenn ich dabei bin, also in so klassischen Ignorierzeiten. Ja, ich bin am Schreibtisch oder so, mein Hund macht irgendwie sein eigenes Ding. Wie verhält er sich und wie verhält er sich dann, wenn ich aber nicht mit im Zimmer bin, also in richtigen Trennungszeiten, und da zu lernen, Körpersprache zu beschreiben, zu beobachten, auch einzelne Verhaltensweisen, also da würde ich auch noch mal unterscheiden in Verhalten und Körpersprache. Und das wiederum kann ja super sinnvoll sein bei einem Welpen, wie du sagst, den man noch nicht so gut kennt, das dann wiederum gemeinsam mit einer Trainerin zu machen, zu sagen, wir schauen uns die Videos an, wir vergleichen das, wir notieren das. Und auch hier ist wieder das Schöne, ich muss das dann nicht über Monate hinweg machen, sondern ich mache das intensiv, ich gucke mir das alles genau an und dann geht das in Fleisch und Blut über und dann sehe ich das nämlich selber. Ne? Das ist das Schöne daran.
Finde ich einen schönen Ansatz und eine wirklich schöne Idee, weil wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt, wenn ich irgendwann einen Hund habe, der nicht allein bleiben kann, ist das wirklich eine extreme Belastung für Mensch und Hunde. Deshalb würde ich da wirklich alle Energie am Anfang reinstecken, um zu sagen, da baue ich oder arbeite ich vor. Okay, mir fällt das, also das ist total spannend. Der Anfang und das Ende von den Interviews fällt mir immer am schwersten. Der Anfang ist immer so, dass ich denke, oh, womit fange ich jetzt an? Hallo, und jetzt muss ich das Intro und dies und das und jenes und bin eigentlich schon gedanklich schon so am Inhalt. Und jetzt bin ich dann immer so beseelt, weil es immer so schön ist, ne, mit netten Menschen zu sprechen über tolle Themen. Dann denke ich immer, oh, eigentlich will ich noch gar nicht aufhören, aber ich muss jetzt aufhören, ich weiß. So.
Ich
Okay.
kann dir gerne, einen kleinen Abschlussgedanken von mir einfach schon
Auch gerne.
reinwerfen. Dann
Sehr
ist das
gerne.
schon mal so die Einstimmung auf das Ende. Und zwar haben wir viel heute drüber gesprochen, wie es dem Hund dann schlecht geht und was der für Stress hat und was Trennungsstress alles für, meine Güte, das ist so ein schlimmes, belastendes Thema. Aber ich möchte auch noch mal dazu sagen, es gibt viele Dinge, die ihr tun könnt, oder es gibt bestimmte Dinge, die ihr tun könnt, die noch nicht mal viel sein müssen, sondern ihr könnt, wenn ein Welpe bei euch einzieht, ein paar Dinge beachten und es wird euch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf einen sehr guten Weg bringen, sodass dieses Thema für euch gar nicht zur Belastung werden muss. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil das Thema macht eigentlich so viel Spaß, weil es hat so viel Potenzial, weil wir eben wissen, okay, es gibt Situationen, die sind für unseren Hund schwer. Aber wir können ihn unterstützen. Und das liebe ich so an Trennungsstress.
Ja, das finde ich schön, dass du gesagt hast, weil natürlich ist das ja so, wenn wir Trainerinnen uns unterhalten, haben wir ja blöderweise oft den Fokus auf Dinge, die nicht gut klappen. Das ist wirklich, also das ist auch wirklich, also wirklich schrecklich irgendwie, ne? Also das stelle ich ganz oft fest und deshalb finde ich das so sehr, sehr schön, dass du jetzt nochmal die Perspektive gewechselt hast. Weil es ist ja wirklich so, die Welt ist voller Lösungen. Auch für das Verhalten unserer Hunde. Also wir können denen immer helfen, ein anderes Verhalten zu zeigen. Immer, immer.
Ja,
So
so
verhalten,
ist
ne?
es.
Okay, dann hören wir damit auf.
Sehr
Okay.
schön, Anja. Ist doch super.
Liebe Tine, vielen Dank dafür, für deine tolle Arbeit und dafür, dass du ja diese Informationen hier mit uns geteilt hast. Und ja, ich würde mich auch total freuen. Also, wenn wir vielleicht nochmal einen Podcast zu dem Thema machen, vielleicht gerne, zum Beispiel fände ich das total interessant, wenn der Hund jetzt tatsächlich doch schon Trennungsstress zeigt, was wir dann für Möglichkeiten haben. Oder wenn ihr da draußen Fragen an Tine habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder auch gerne, wenn ihr eine Idee noch zu einem Interview habt, zu dem Thema Trennungsstress, wenn euch da etwas interessiert, dann werden Tine und ich darüber sprechen, ob wir daraus noch eine Folge basteln können. Oder, Tine?
Es ist endlos. Du, wir können ganze Fallbesprechungen machen. Wir können uns einzelne Elemente des Trainings rauspicken und die bis ins Kleinste besprechen. Wir können ja so eine FAQ-Folge, wo
Ja,
einfach irgendwelche
sehr auch
Fragen, das
spannend. Ja,
alles. Das
genau.
Thema ist, ich mache ja fast nichts anderes mehr. Mein
Ja.
ganzer Tag besteht aus Trennungsstress und das ist genial. Es ist
Ja.
wirklich endlos.
Ja, wie schön, dass du dazu Bock hast. Also liegt es jetzt an euch da draußen. Schreibt gerne in die Kommentare, ja, was ihr noch wissen wollt. Zu. Und
Sehr gern.
damit, liebe Tine, wünsche ich dir jetzt noch einen
Damit bis
schönen
zum
Abend. Ich weiß
nächsten
ja,
Mal.
ja, ich freue mich schon.
Bis dann. Tschüss.